Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Der erste Kalendermonat der NHL-Saison ist vorbei. Der Oktober ist Geschichte in der NHL-Saison 2024-2025. Und ich gehe einmal mit euch in dieser Folge durch das NHL-Statpack, wo es ein paar Zahlen von der NHL selber zum ersten Monat gibt. Bevor wir damit aber loslegen, gibt es ein paar Transaktionen aus den letzten Wochen, unter anderem auch zwei Trades. Und der erste dieser Trade, der wurde von der neuesten NHL-Franchise durchgeführt, von dem Utah Hockey Club. Und die Jungs aus Utah, die haben ein paar Probleme in der Defensive. Das liegt unter anderem daran, dass Sean Dursey und John Marino sich beide haben operieren lassen müssen. Marino hat Probleme am unteren Rücken gehabt, hat da eine OP dann vollzogen und fällt 3 bis 4 Monate aus. Der wird wohl Mitte, Ende Januar frühestens erwartet. Und bei Sean Dursey war es eine Schulterverletzung an der rechten Schulter. 4 bis 6 Monate ist da die Prognose, also frühestens dann Mitte, Ende Februar. Das heißt, ihnen fehlten zwei Verteidiger und da haben sie dann versucht, die Situation ein bisschen zu entschärfen. Und sind tätig gewesen auf dem Trade-Market. Und sie haben sich für einen Drittrunden-Pick Olli Mata von den Detroit Red Wings geholt. Mata, schauen wir einmal hier auf die Statistiken, ist schon relativ lange NHL-Profi. Auftaktsaison 13-14, hat für die Penguins gespielt, da zweimal den Stanley Cup mit gewonnen. Und dann ja, ein bisschen durch die NHL getourt, Chicago, Los Angeles, Detroit und jetzt eben Utah, hat 7 Partien absolviert gehabt für die Red Wings. Da hat er Eiszeit gehabt von knapp unter 16 Minuten, also ja, dann drittes Verteidigerpaar. Und jetzt in seinem einzigen Spiel, was er bisher für Utah gemacht hat, schon gleich direkt einmal über 20 Minuten. Also die brauchen ihn. Ich will mir mal einmal das Line-Up aufrufen, die aktuellen Verteidigerpaare vom Utah Hockey Club. Ich hoffe, dass hier mein Internet dann auch relativ schnell reagiert. So, da haben wir sie, Utah Hockey Club. Und im Moment Sergachev, Kesselring sind das erste Verteidigerpaar. Ian Cole, Maverick Lamoureux das zweite. Vladislav Kolchonok und Olli Mata sind das dritte Verteidigerpaar. Ja, also Utah braucht einfach jemanden, der dort eben mit einspringen kann. Rechte Seite im dritten Verteidigerpaar ist jetzt auch kein Mega-Trade, wo man dann längere Zeit irgendetwas analysieren muss. Der zweite Trade, der war am 29. Oktober der erste und der zweite war auch am 29. Oktober. Und zwar haben die Toronto Maple Leafs Timothy Liljegren abgegeben für Matt Benning. Einen Drittrunden-Pick und einen Sechstrunden-Pick. Bei dem Drittrunden-Pick gleich die Anmerkung, das ist, meine ich, entweder der von Colorado oder Edmonton. Je nachdem, welcher höher ist. Da würde ich jetzt sagen, höher heißt in dem Fall der bessere der beiden Picks. So, also, keine Ahnung, wenn es dann der 16. ist in der dritten Runde bei Colorado und der 18. von Edmonton, dann würde ich davon ausgehen, dass der 16. dann zu den Toronto Maple Leafs gehen. Also einmal ein rechter Verteidiger, Timothy Liljegren, für einen anderen rechten Verteidiger mit Benning und 2 Picks dazu. Das ist erstmal auf dem Papier gar nicht so schlecht für die Maple Leafs, zumal man diese Picks ja dann auch ein bisschen weiter verpacken kann, vielleicht in den ein oder anderen Deal während der Saison, kurz vor der Trade-Deadline, noch mit einbauen kann. Man muss dazu sagen, dass Liljegren ein Erstrundenpick war, Nummer 17, 2017. Er hat sich aber nie hundertprozentig festspielen können. Also hat seine meiste Spielzeit, die meisten Spiele gehabt, 21-22. Da hat er 61 Partien gehabt. Mit 23 Punkten ist er jetzt gar nicht mehr so schlecht. Und 22-23, 67 Partien. Aber er war nie so derjenige, der hundertprozentig das Vertrauen der Coaches hatte. Ich will auch nochmal einmal die Playoff-Statistiken aufrufen. Ich meine, Witz, die waren eh nicht viele Playoff-Spiele bei Toronto, aber wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt, also in dem Jahr, wo er 61 reguläre Saisonspiele hatte, da hat er 2 Playoff-Spiele gemacht. In dem Jahr, wo er 67 reguläre Saisonspiele hatte, da waren es immerhin noch 5. Das war aber, glaube ich, auch das Jahr, wo sie zumindest mal eine Runde weitergekommen sind. Also da sieht man schon, in den Situationen, wo die Toronto Maple Leafs dann in der Crunch-Time waren, in den Playoffs waren, da hat Liljegren nie gespielt oder nie, wenn ich sagen nie gespielt, sondern nicht immer gespielt. Er war halt da dann doch kein Stammspieler. Weder Sheldon Keefe noch jetzt Craig Berube haben da hundertprozentig auf ihn gesetzt. Berube natürlich keine Playoff-Spiele, aber auch in der Saison jetzt, wenn man jetzt einfach mal auf die normale, reguläre Saison schaut, ein einziges Spiel hat er absolviert, 13 Minuten und 55 Eiszeit. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Und im Grunde ist es so, dass sie bei Toronto jetzt wahrscheinlich gesagt haben, okay, komm, wir haben jetzt alles durchversucht. Wir hatten mehrere Coaches, jetzt eben dann auch den neuen Coach, der hat jetzt auch schon nach ein paar Wochen entschieden, dass er Liljegren nicht zum Stamm gehört und auch nicht, eigentlich nicht mal Verteidiger Nummer 7 ist, wenn man ein Spiel danach so absolviert. Und dementsprechend haben sie da gehandelt, haben ihn abgegeben. Finde ich erstmal aus Sicht der Maple Leafs verständlich. Sie haben jetzt mit Matt Benning sich einen direkten Ersatz geholt, wobei Benning auch nicht großartig gespielt hat. Für die San Jose Sharks hat immerhin 7 Partien absolviert, 13 Minuten Eiszeit. Letzte Saison waren es 14, wobei ich jetzt nicht weiß, ob er da größer verletzt war. Müsste ich mal gucken. Oder ob er dann vielleicht auch in der Minor League gespielt hat. Er ist ein 6. Runden-Pick aus dem Jahr 2012 von Boston. Hat seine meiste NHL-Zeit in Edmonton verbracht, zwischendrin nochmal in Nashville und jetzt eben seit 22 dann bei den San Jose Sharks. Ja, im Grunde sind halt einfach nur zwei Verteidiger ausgetauscht. Liljegren wird sicherlich wesentlich mehr Spielzeit bekommen, würde ich jetzt mal sagen, bei den San Jose Sharks. Da bekommt er auch die Gelegenheit, sich zu entwickeln. Vielleicht auch einfach die Chance, mehr Fehler zu machen. Also ich glaube, das ist natürlich eine Situation, wo du bei einem Team wie Toronto nicht groß ausprobieren kannst. Die waren jedes Jahr so, dass man sagen muss, speziell dann in den Playoffs geht es darum, weiterzukommen. Nicht, dass andere Teams jetzt nicht weiterkommen wollen. Aber ich glaube, die Situation bei einem Team, was dermaßen tief in einem Rebuild drinsteckt, wie die San Jose Sharks, ist dann für so einen Spieler, der vielleicht einfach auch mal Vertrauen braucht und Fehler machen darf. Da ist die Situation in San Jose wesentlich besser, denke ich, für Liljegren als dann in Toronto. Er hat noch 2 Jahre Vertrag, vielleicht ist das auch ein Punkt gewesen, also die Saison und noch nächste Saison, der für die San Jose Sharks wichtig war, dass sie sich jemanden geholt haben, deswegen vielleicht auch die 2 Draftpicks, der im nächsten Jahr dann noch weiterhin auch bei ihnen spielen kann. Auch Matt Benning hat noch Vertrag, aber das Gehalt ist natürlich unterschiedlich. 3 Millionen bekommt Liljegren pro Saison, 1,25 Millionen Matt Benning, das heißt also 1,75 Millionen sparen in der Transaktion. Dann die Toronto Maple Leafs, auch da wieder nicht nur die Draftpicks kann man nutzen, nachher in einem Trade vielleicht vor der Deadline, sondern auch dann dieser Salary Cap Space, auch da den Trade würde ich jetzt nicht überbewerten. Toronto hat einfach gemerkt, dass die Verteidiger, die sie haben, alle höher eingeordnet sind als eben Liljegren und dementsprechend gehandelt. Mit Benning haben sie einen Pseudo-Ersatz, würde ich es jetzt mal nennen, bekommen, der sicherlich auch nicht weiter oben sein wird im Depth Chart und dementsprechend ansonsten ja, ein Deal, der jetzt für beide Seiten in der aktuellen Situation Sinn macht. Dann schauen wir mal auf Verträge und da gab es jede Menge Verträge, seitdem ich die Team-Previews auch durchgeführt habe. Deswegen würde ich da jetzt erstmal auf den ein oder anderen Vertrag auch aus den letzten Wochen eingehen. Da kommen euch bestimmt dann auch einige bekannt vor, wo ihr selber dann auch schon euch mit beschäftigt habt, aber ich habe es jetzt hier in der Sendung noch nicht gemacht und ich würde mit dem größten, würde ich jetzt mal sagen, anfangen, der ja auch vorher schon zu vielen Diskussionen und auch zu dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz so freundlichen Wort in den Medien geführt hat. Jeremy Swayman unterschreibt für 8 Jahre bei den Boston Bruins, das war noch am 6. Oktober, also kurz vor Beginn der regulären Saison in Nordamerika. 8,25 Millionen. Damit ist Swayman in die Riege der bestverdienenden Torhüter aufgestiegen. Er ist dann damit zusammen mit Ilya Sorokin auf Platz Nummer 5 vorne Carey Price, der ja bekanntlich nicht mehr spielt. Noch 2 Jahre Vertrag, also diese Saison und nächste Saison. Sergei Bobrovsky, das ist der bestverdiente aktive Torhüter, so würde ich es dann mal nennen, mit 10 Millionen. Andrei Vasilevskiy 9,5 und Connor Hellebuck mit 8,5 ist dahinter. Und dann kommt Ilya Sorokin, 8,25 Millionen und jetzt dann eben auch Jeremy Swayman, auch ganz interessant, beide identische Verträge. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Swayman mit 25 dann doch nochmal 4 Jahre jünger ist als eben Ilya Sorokin. Was ich ganz interessant finde, ist, dass hier bei Swayman erstmal im Vergleich zu Sorokin keine No-Movement-Clause mit dabei ist. Jetzt will ich mal einmal schauen, was denn die Details verraten, wenn man auf den Vertrag geht. Da könnte ja manchmal... Ah, okay, genau das ist der Punkt. Da könnte manchmal in ein paar Jahren eine No-Movement-Clause sein. Und genau so ist es. Die ersten beiden Spielzeiten gibt es keine No-Movement-Clause. Das heißt, da könnten theoretisch die Boston Bruins Jeremy Swayman tauschen und ab Jahr Nummer 3, 2026, ist dann die No-Movement-Clause mit dabei und die gilt auch erstmal dann für 4 Jahre und dann kommt nachher noch eine Modified No-Trade-Clause. In den letzten beiden Vertragsjahren kann er dann 10 Teams angeben, zu denen er nicht getauscht werden möchte. Wobei mir hier jetzt eigentlich ein Vertragsjahr fehlt bei Swayman, aber gut, das heißt, nee, die Übersicht war nur leicht verdreht. Okay, also 8 Jahre Vertrag, 8,25 Millionen und wir merken uns die Summe, denn damit hat er ja eine kleine Benchmark gesetzt, die dann auch von anderen, glaube ich, als Referenz herangezogen wurde. Was gibt es sonst noch an Verträgen zu nennen? Carter Verhaeghe bekommt einen 8-Jahres-Vertrag von den Florida Panthers über 56 Millionen. Das macht dann pro Saison 7 Millionen. Ja, Carter Verhaeghe, sicherlich einer der Top-Spieler beim Meister. Vor allem auch in den Playoffs jemand, der ein Klatsch-Spieler ist. Einfach der Tore macht, der Tore in der Verlängerung macht, der Tore macht, wenn sie gebraucht werden. Und jetzt in der Saison mit 8 Punkten gestartet in den ersten 11 Partien. Das ist okay, für ihn glaube ich auch so grob der Standard. Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagen muss, okay, da hat er ja eine super herausragende Leistung gebracht, auch im Vergleich zu seinen früheren Jahren. Er war aber noch nie ein Point-per-Game-Player, also 73 Punkte hat er mal gehabt, 72 Punkte in der letzten Saison. Mehr als 1 Punkt pro Spiel hat er noch nie im Schnitt gehabt. Er hat aber zum Beispiel 42 und 34 Tore gemacht in den letzten beiden Jahren. Also jemand, der Tore schießt in der regulären Saison, aber was ich dann einfach auch noch viel wichtiger finde und ich glaube auch da ist so ein bisschen auch der Vertrag, er ist halt jemand, der auch in den Playoffs seine Treffer macht in den letzten 3 Jahren alleine 18 Tore oder wenn man die Saison davor auch nochmal mit zusammen nimmt, das sind dann 24 Treffer in, mal kurz überschlagen, 55 Spielen, das ist schon nicht schlecht. In den Playoffs, also da weiß ich nicht, wie die Statistiken von anderen sind, aber da wird er sicherlich mit zu den besten Spielern gehören, was die Endrunde in der NHL betrifft. Also Carter Verhaeghe, ja, 8 Jahre verlängert und natürlich muss man sagen, bei jetzt 29 Jahren ist er dann 37, da kann es dann sein, dass das 7., 8. Jahr so ein bisschen wehtun. Auf der anderen Seite, bei 7 Millionen, wenn der Salary Cap weiter regelmäßig steigt, dann sind die 7 Millionen da auch nicht mehr so schlimm. Und denke ich, ein Deal, der auch da für beide Seiten Sinn macht. Dann Joey DeCourt hat einen Vertrag bei den Seattle Kraken. 5 Jahre, 5 Millionen Dollar. Und ja, die Seattle Kraken sind natürlich ein Team, was wir aus deutscher Sicht beobachten, weil da mit Philipp Grubauer der einzige aktuelle Torhüter, glaube ich, ist, der aus Deutschland kommt. Wenn ich da nicht irgendwie jemanden jetzt mal unterschlagen habe, finde ich übrigens auch eine ungewöhnliche Entwicklung. Vor ein paar Jahren hatten wir mal einige Torhüter, es waren halt meistens Backup, aber trotzdem waren zumindest noch mal einige Torhüter und jetzt ist da nur noch Philipp Grubauer unterwegs. Und der hat leider, und das muss man so deutlich sagen, Probleme. Er hat schon wieder einen Gegentorschnitt von über 3, er hat eine Fangquote von knapp über 88%, also deutlich unter 90. Ich glaube, er hat noch nicht einmal in Seattle über 90% als Fangquote gehabt. Joey DeCourt, Auch wenn man die Statistiken sieht, der hat 7 Spiele, 4 Siege. Grobauer hat 4 Spiele, 1 Sieg. Klar, Siege sind nicht immer am Torhüter festzumachen, aber die letzten Jahre ist Philipp Grubauer einfach nicht der sichere Rückhalt gewesen, den Seattle sich sicherlich vorgestellt hat. Ja, ich sehe es hier gerade. 4 Jahre und immer war die Fangquote unter 90% in Seattle. Und das ist dann wirklich schon ein wirkliches Problem, auch für die Kraken, was natürlich jetzt auch mit dazu kommt, das muss man auch sagen, mit 5 Millionen für Joey Decord. Ich will mal einmal hier gucken auf ihre... Wo haben wir es denn? Auf die Salary Cap Situation insgesamt bei Seattle. Da kamen wir die Seattle Kraken. Und die Torhüter-Situation ist so, dass sie 5,9 Millionen Philipp Grubauer zahlen. In diesem Jahr bekommt Joey Decord noch 1,2 und ab dem nächsten Jahr eben dann 5 Millionen. Das heißt, das wären 10,9 Millionen insgesamt für die beiden Torhüter. Und ja, ich glaube, sie werden schon in irgendeiner Form versuchen, Philipp Grubauer zu tauschen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, wie ein Buyout aussehen würde nach der Saison. Also sehr schlechte Situation aktuell für den Deutschen da in Seattle. Bei Decord 5 Jahre, 5 Millionen, vollkommen in Ordnung. Der Vertrag, einmal kurz reingeschaut, wie alt ist er denn eigentlich? So, der ist 28, ab 29 geht der Vertrag los für einen Torhüter. Wunderbar, hast du ihn mit in seiner Prime noch mit dabei und denke, das ist ein guter Vertrag für die Seattle Kraken und vielleicht sogar ein bisschen wenig, wenn man die anderen sich anschaut, für Joey Decord. Nur auf der anderen Seite ist es eben auch so, er wollte jetzt wahrscheinlich einen Vertrag haben, wer weiß, was passiert, Verletzungen können immer passieren und deshalb vielleicht auf eine halbe Million, auf eine Million, denke ich, schon verzichtet, wenn er eine gute Saison gespielt hätte auf dem freien Markt, vielleicht auch in Seattle dann, aber auf der anderen Seite hat er jetzt die Sicherheit, also da sich entsprechend dann dafür entschieden. Dann nächster Torhüter, Linus Ullmark, der alte Kumpel von Jeremy Swayman. Was macht der in Ottawa? Der geht hin und sagt, pass mal auf Leute, wir haben ja einen 1A, 1B Duo oder 2x 1B in Boston. Der bekommt jetzt 8,25 Millionen, mein Vertrag läuft ja aus. Ich hätte gerne auch das Gehalt, was Jeremy Swayman bekommt, und da haben die Ottawa Senators offensichtlich gesagt, ja, das ist in Ordnung, darfst du bekommen, du bist zwar ein paar Jahre älter, aber trotzdem sagen wir, okay, du bekommst das Ganze auch, du bekommst nur einen 4-Jahres-Vertrag, bist dann 35, wenn du rausgehst, also auch das ist ja noch einen Vertrag, wo man sagen kann, das passt, mit 31 einem Torhüter einen 4-Jahres-Vertrag zu geben, ist jetzt auch nicht die absolut schlechte Idee. Auch da ist es so, dass der Vertrag dann ab der nächsten Spielzeit erst gilt, das heißt die Saison plus dann den Rest dieser Saison plus danach 4 Jahre. Auch der macht für mich für beide Seiten Sinn. Wie gesagt, Jeremy Swayman bekommt da gutes Geld. Die Ottawa Senators haben hoffentlich jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe auf der Torhüterposition und jemanden, der ihnen da jetzt endlich mal ein bisschen Stabilität gibt. Möchte mal einmal kurz gleich mal bei Moneypuck hier reingucken, bei Goal Save Above Expected, ob denn da auch Linus Ullmark mit einem, sag ich jetzt mal, halbwegs vernünftigen Wert auftaucht, aber da muss ich leider schon mal wieder scrollen, wa? Da müssen wir jetzt mal hier nach dem Namen suchen und ich suche und suche und suche. Linus Ullmark, minus 1,7 auf Platz 48. Naja, machen wir es mal damit fest, dass es erst nur 5 Spiele waren und er da auch noch eine Chance nach oben hat. Aber nochmal, aufgrund der letzten Jahre, Designer gewonnen, sehr gut gespielt, auch bei Boston, kann man natürlich diesen Vertrag rechtfertigen. Ich hatte immer so ein bisschen meine Zweifel. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich damals, als die Bruins alle Rekorde aufgestellt haben in der Saison und vor der Serie gegen Florida, habe ich gewarnt, habe ich gesagt, Ullmark hat nichts in den Playoffs bewiesen bisher und so ähnlich, muss man ja dann auch sagen, ist es in den letzten Jahren auch gewesen, denn die Playoff-Partien hat Swayman dann gewonnen jetzt in der vergangenen Spielzeit. Also von daher will ich da mal so ein bisschen Salz in die Wunde streuen, in Anführungsstrichen, bei Ottawa und sagen, ja, Vertrag macht erstmal aufgrund der letzten Jahre und der Leistung in der regulären Saison für mich Sinn, ist halt die Frage, ob Linus Ullmark da vielleicht auch profitiert hat vom System der Boston Bruins und nicht nur davon, dass er ein guter Torhüter ist. Also das könnte ein Vertrag sein, der könnte eher auf die Füße fallen als die anderen Torhüter-Verträge, über die wir bisher geredet haben. Aber es kommt der nächste Vertrag für einen Torhüter, Jake Oettinger. Eine Woche später, Oettinger geht hin und sagt, pass mal auf, Leute. Also wir haben ja schon ein paar Verträge gehabt für Torhüter. Jeremy Swayman, 8,25. Linus Ullmark, der hatte eine Designer-Trophy, 8,25. Ich bin auch ein junger Torhüter, ich bin ein wirklich guter Torhüter. Ich hätte auch gern das Gehalt. Der bekommt auch 8,25 Millionen für die nächsten 8 Jahre dann wieder. Also ordnet sich da dann bei Jeremy Swayman ein. Auch bei ihm gilt der Vertrag ab nächstem Sommer. Auch das ist ein Deal. Macht absolut Sinn. Also brauchen wir uns doch nicht drüber unterhalten. Das ist ein Torhüter, der zum Beispiel dann schon gezeigt hat, dass er fast im Alleingang gegen ein wesentlich besseres Team seine Mannschaft weiterführen kann, hat in den letzten Jahren auch in den Playoffs 2-mal sie ins Western Conference Finale geführt. Ja, da waren auch zwischendrin mal Spiele dabei, wo man sagen kann, naja, da hat Oettinger vielleicht nicht die beste Leistung gebracht und wer ist vielleicht jemand, wo man sagen muss, so ein kleines Fragezeichen ist schon da. Aber trotzdem, wenn man sich dann einfach auch die letzten Jahre dann entsprechend auch seine Statistiken anschaut, der gehörte immer zu soliden Torhütern mit dabei. Da ist jetzt, will man einmal hier auf die aktuellen Zahlen reinschauen, aber auch auf seine Karrierewerte, da ist jetzt nichts dabei, wo man sich in irgendeiner Form Sorgen machen muss. Also wie gesagt, ich habe jetzt ja eben zum Beispiel bei Grubauer gesagt, der Trend, also bei Oettinger, die Fangquoten sind bis auf ein Jahr alle über 91%. Der Gegentorschnitt, das war jetzt letzte Saison der höchste, 2,72. Trotzdem sind sie da ja ins Western Conference Final gekommen. Also von daher, Oettinger, ein solider Torhüter, einer der besten Jungtorhüter, der ist erst 25, ist dann 33, 34, wenn der Vertrag ausläuft. Das ist ein wirklich guter Deal für die Dallas Stars und da haben sie den Torhüter jetzt erstmal für die Zukunft, für die nächsten Jahre gesichert. Was gibt es noch an höheren Verträgen? Ich gehe jetzt hier nicht auf irgendwelche einzelnen kleinen Deals ein. Jake Neighbors hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben bei oder Verlängerung unterschrieben bei den St. Louis Blues als Flügelstürmer, Erstrundenpick 2020, 2 Jahre, 3,75 Millionen. Ja, ist okay, ist so ein kleiner Bridge-Deal, wo man nochmal sehen will, okay, wohin geht's denn? Was können wir von Jake Neighbors insgesamt erwarten in den nächsten Jahren, wenn er sich dann ein bisschen besser zeigt und ein bisschen besser dann auch entsprechend die Leistungen aufs Eis bringt, dann könnte der jetzt auch danach einen längeren Vertrag bekommen. Wenn wir einmal reinschauen, wie jetzt aktuell seine Zahlen aussehen, ja, 5 Punkte in 11 Spielen, naja, 4 Tore, da muss man ein bisschen abwarten, eher auf die gesamte Saison gesehen, was er dann da zeigen kann. Aber er ist sicherlich so diese nächste Generation, die St. Louis Blues ja so ein bisschen on the fly ranführen wollen. 27 Tore letztes Jahr gemacht. Wenn er das kompensieren kann und vielleicht sogar in Richtung 30, 35 Tore geht, dann hast du mit 3,75 Millionen natürlich ein kleines Schnäppchen, muss man sagen. Er ist halt ein klassischer Sniper, also auch die Statistiken. Er hat noch nie mehr Vorlagen gehabt in seiner NHL-Karriere als Tore, was ja auch schon ein bisschen ungewöhnlich ist manchmal. Also ja, klassischer Torjäger und noch ein bisschen Luft nach oben. Vielleicht kann er mal die 40 ankratzen und dann ist das etwas, wo er zu der Zukunft der St. Louis Blues mit dazugehört. Definitiv zu den aktuellen Leistungsträgern beim Meister von vor 2 Jahren. Da gehört Shea Theodore mit dazu und der hat einen neuen Vertrag bekommen über 7 Jahre. Knapp 7,5 Millionen pro Saison bekommt er in den nächsten 7 Jahren. Ich werde jetzt die groben Zahlen in dem Fall dann mal nicht vorlesen. Ja, er ist ein Verteidiger, der zu den Top 6, definitiv zu den Top 4 definitiv mit dazugehört. Bei den Vegas Golden Knights sehr gute Ergänzung, auch mit den anderen Offensiven. Aber auch bei ihm hat immer über 30 Punkte, immer so im Schnitt jetzt über 35 Punkte gemacht. In der Saison hat auch mal 14 Tore gemacht, mal 13 Tore gemacht, mal 12. Also ist da auch in der Lage, durchaus, wenn es ganz gut läuft, ein bisschen mehr zu treffen. Muss er aber auch nicht unbedingt. Also jemand, der dann eben entsprechend auch eher mit zur Defensivarbeit gehört, aber auf jeden Fall ein Cornerstone bei den Vegas Golden Knights und den haben sie jetzt auch mit einem längeren Vertrag ausgestattet. Was das jetzt genau heißt, weiß man nicht so richtig. Ne? Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, was denn diese Verträge bei den Vegas Golden Knights wert sind. Aber man muss dazu sagen, er hat eine No-Trade-Clause, zumindest in den ersten 5 Jahren dieses Deals. Und dementsprechend können sie ihn da nicht unbedingt dann tauschen. Jetzt mit 29 auch noch gut mit dabei. Wenn der Vertrag ausläuft, ist er 36. Auch das ist nicht zu hoch. Da wäre zum Beispiel das 8. Jahr vielleicht eins zu viel gewesen. Deswegen haben sie ihm jetzt vielleicht, sagen wir mal, eine halbe Million, Millionen vielleicht mehr bezahlt, als sie wollten. Dafür ist eben die Länge dann nicht entsprechend. Auch das etwas, was jetzt erstmal Sinn macht. Wie gesagt, da bin ich dann entspannt und vor allem auch gespannt, ob denn der Vertrag auch erfüllt wird aus Sicht der Vegas Golden Knights oder ob sie dann irgendwann sagen, na gut, mein Lieber, wir würden dich dann doch gerne abgeben, weil die Leistung nicht passen. Das warten wir mal ab. Dann hatten wir jetzt eigentlich erstmal relativ etablierte Spieler bisher. Jetzt kommen wir mal zu einem etwas jüngeren Akteur, der dann auch einen längeren Vertrag abgeschlossen hat. Alexis Lafrenière hat einen 7-Jahres-Vertrag bei den New York Rangers unterschrieben. 7,45 Millionen pro Saison, also knapp 7,5 Millionen für Lafrenière. Der ist aktuell 23 Jahre alt. Das heißt, der Vertrag geht schon in seine ersten Unrestricted Free Agents Jahre mit rein. Und die New York Rangers haben da einen Spieler, der, ja, so langsam würde ich jetzt sagen, seinen Durchbruch hatte. Immer ein bisschen dran gekratzt vom Potenzial her, da war man sich immer nicht so ganz sicher, ob er denn wirklich der sehr gute Spieler ist, der dann auch in seinem Draftjahr war, Nummer 1 Pick 2020 gewesen. Und er hat in der regulären Saison schon so ein bisschen angedeutet, was er kann. Vor allem im zweiten Jahr dann mit den 19 Toren. Da hatte man dann gedacht, okay, es geht weiter nach oben. Dann gab es, würde ich sagen, fast einen kleinen Rückschritt in Spielzeit Nummer 3. Letztes Jahr dann aber 28 Tore, 29 Vorlagen in der regulären Saison. Und in den Playoffs hatte er 8 Tore in 16 Partien. Und da hat er auch für mich gezeigt, das ist immer so ganz interessant, Spieler mal zu sehen in anderen Situationen. Da hat er dann wirklich für mich gezeigt, dass er jemand ist, der sehr, sehr wertvoll sein kann für die New York Rangers. Er ist nämlich auch jemand, der einfach in den Playoffs Tore macht. Und das sind Dinge, die kannst du nicht beibringen. Also ich habe vorhin über Carter Verhaeghe gesprochen. Es gibt einfach Spieler, die dann, wenn in den Playoffs ein Tor gebraucht wird, da sind. Und Alexis Lafrenière, da habe ich das Gefühl und vielleicht dann auch die Verantwortlichen der New York Rangers, dass er so ein Spieler sein kann, dass er nämlich jemand ist, der den Unterschied macht. Nicht der Superstar, er wird vielleicht nicht unbedingt derjenige sein, der dann da immer einen Punkt pro Spiel macht, aber er kann dir dann Tore machen, eben entsprechend. Und letztes Jahr 8 Tore, eben wie gesagt, in 16 Partien, das ist schon richtig gut. Die Saison auch gut gestartet mit 4 Toren, 8 Punkten in den ersten 9 Spielen. Auch das ist ja schon mal ganz gut vom Schnitt her. Schussquote ist natürlich sensationell aktuell, die wird ein bisschen nach unten gehen. Aber auch da, wenn du jemanden hast, der dann seine 35 Tore macht, der dir 70 bis 80 Punkte liefert, dann wird das irgendwann auch vom Salary Cap her in den nächsten Jahren akzeptabel sein mit den knapp 7,5 Millionen. Sollte er nochmal einen kleinen Schritt machen, also ne, vielleicht kommt da ja doch nochmal was, dann sind die 7,5 Millionen natürlich absolut ein team-friendly Deal und etwas, wo die New York Rangers richtig gut gehandelt haben. Da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel. Ich glaube jetzt so in der Range, was ich gesagt habe, 70 bis 80 Punkte, 30 bis 40 Tore, das ist möglich. Das, was danach noch ist, muss man schauen. Nur auf der anderen Seite, der ist ja auch erst 23. Also ich sage jetzt mal, vielleicht kommt ja nochmal ein Sprung jetzt mit 24, mit 25. Dementsprechend, das war ein richtig guter Vertrag bisher, würde ich sagen. Und da haben die Rangers gut agiert. Dann den letzten, über den ich noch kurz reden wollte, das ist der Vertrag von Jake McCabe. Am 28. Oktober abgeschlossen. 5 Jahre, 4,5 Millionen pro Saison. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wo wahrscheinlich der eine oder andere von den Leafs-Fans gleich sagen wird, er mag einfach die Leafs nicht. Das stimmt nicht. Also es ist nicht so, dass ich die Toronto Maple Leafs nicht mag. Nur ich frage mich halt manchmal, was sie für Dinge machen. Also vorhin den Trade, das konnte ich nachvollziehen. Ne? Du hast einen Spieler, wo du sagst, da haben wir lange versucht, das Potenzial rauszukitzeln, das hat überhaupt nicht funktioniert bei uns. Der ist nicht das geworden, was wir gedacht haben. was er sein könnte. Und jetzt handeln sie, holen sich noch einen Draftpick mit dazu, noch einen halben Ersatzspieler. Alles in Ordnung. Der Deal abgehakt, wunderbar, gut agiert. Nur jetzt dieser Vertrag von Jake McCabe, da weiß ich nicht, warum jetzt? Also warum muss ich diesen Vertrag jetzt abschließen? Das ist ein Spieler, der gehört jetzt nicht zu den unbedingten Leistungsträgern, der gehört nicht zu meinem Core, also ist jetzt kein, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, so wie bei Nieland da, dass man irgendwie den Vertrag jetzt möglichst frühzeitig unter Dach und Fach haben will, weil man dann Ruhe haben möchte und nicht die gesamte Saison über Diskussionen. Also ich glaube nicht, dass es Diskussionen bei den Toronto Maple Leafs gegeben hätte, wenn jetzt Jake McCabe keinen neuen Vertrag während der Saison unterschrieben hätte. Er ist in den Top 4 bei den Verteidigern, wenn ich mir die aktuellen Paarungen anschaue. Oliver Ekman-Larsen mit Morgan Riley zusammen, erste Verteidigerpaar. Jake McCabe mit Chris Tanev zusammen, das ist das zweite Verteidigerpaar. Erstmal grundsätzlich nichts dran auszusetzen an diesen Verteidigerpaaren, was aber schon interessant ist, dass das alles vier Spieler sind, die schon relativ alt sind, wenn man jetzt das auch mit anderen Teams vergleicht. Also keiner ist unter 30. Tanev und Ekman-Larsen sind 34 und 33 und alle haben noch mindestens vier Jahre Vertrag über diese Saison hinaus. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich sagen muss, warum muss man dem Jake McCabe jetzt einen Vertrag geben und warum muss der Vertrag dann auch erstmal 3 Jahre sein? Also, weiß ich nicht. Und auch die 4,5 Millionen, ja, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, es gibt halt andere Teams, wo allein zwei Verteidiger jeweils irgendwie irgendwas zwischen 7 bis 9 Millionen verdienen. Und die Situation haben jetzt die Toronto Maple Leafs nicht. Sie haben das Geld hinten ein bisschen besser verteilt. Morgan Riley ist der Höchstverdienende mit 7,5 Millionen, aber danach verdient eben keiner mehr als knapp über 4,5 Millionen. Was ja auch ein Konzept ist, wo man eben sagt, man verteilt das Geld etwas mehr hinten. Nur trotzdem, so, ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das unbedingt jetzt sein musste, zu diesem Zeitpunkt, dass man den Vertrag unterschreibt. Ob man sich nicht vielleicht vorher noch hätte anschauen können, okay, wie passt denn Jake McCabe noch rein in die Rotation, auch gegen Ende der Saison oder während der Saison? Und wenn ich das Ganze jetzt so im Zusammenhang sehe mit dem Deal von Timothy Liljegren, vielleicht wäre Jake McCabe jemand gewesen, den man hätte rausschicken können für einen anderen Spieler, wo man sagen kann, komm, der Vertrag läuft aus im Sommer, der verdient jetzt 2 Millionen, wir haben noch einen Drittrunden-Pick mit dabei und so weiter, und dann kriegen wir vielleicht einen etwas besseren Spieler, der uns dann in den Playoffs Ende der Saison besser weiterhelfen kann. Da weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll war, denn natürlich mit diesen 3 Jahren, ich sag jetzt mal, ist der ja quasi untradebar. Also ich glaube nicht, dass irgendein anderes Team sagen wird, naja, komm, du willst jetzt von uns einen besseren Verteidiger haben, der verdient, keine Ahnung, 7 Millionen, ja, dann nehmen wir halt den von euch, für der die nächsten 3 Jahre 4,5 Millionen verdient. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wie gesagt, man hat so ein bisschen auch diese Trade-Möglichkeit und den Trade-Wert von Jake McCabe zerstört ein Stück weit. Klar, vielleicht braucht man das nicht, okay, mag schon sein, aber irgendwo wirkt das Ganze wieder so ein bisschen komisch. Vielleicht hätte es auch ein 2-Jahres-Vertrag sein können, dann hätte man auch dann vielleicht noch eine bessere Möglichkeit gehabt, ihn zu tauschen. Auch dann im nächsten Jahr wieder, auch das wieder so ein Punkt. Du baust dir ja nicht nur dieses Jahr zu für die Trade Deadline, sondern auch die nächste Saison. Also auch in der nächsten Spielzeit werden sie dann nicht sagen können, ja komm, wir geben euch den Spieler, der Vertrag läuft jetzt zwar noch 1 Jahr, aber trotzdem. Nein, der Vertrag läuft dann immer noch 2 Jahre. Also irgendwie, weiß ich nicht, Bauchgefühl hätte nicht so sein müssen, wie es da jetzt passiert ist, aber ja, gut, ist dann eben so gewesen und die Toronto Maple Leafs müssen jetzt damit leben. Grundsätzlich natürlich, klar, Vertragssicherheit, alles schön und gut, aber wie gesagt, es wirkt irgendwie so ein bisschen unrund, dieser Deal, und etwas, wo ich sage, naja, das hätte man auch höchstwahrscheinlich anders lösen können. Dann gibt es noch, gab ein paar Fines wegen Elbowing und so weiter und so fort, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Es gab die erste Suspension wenn ich mich richtig entsinne, war es, glaube ich, die erste Suspension. Ich hoffe, ich erzähle an der Stelle jetzt hier nichts Falsches. Und die bekommt Matt Steinberg von der Colorado Avalanche. Der hat im Spiel gegen die Tampa Bay Lightning, gegen den Tampa Bay Lightning, Eric Cernak gecheckt. Ja, im Prinzip, er geht in Forecheck rein. Cernak hat den Puck im eigenen Drittel. Der spielt den nach vorne als einer Bande und Steinberg springt in ihn rein an der Bande. Charging Call, klarer Charging Call, auch vollkommen in Ordnung, bekommt da 5 plus Spieldauer. Und Steinberg bekommt jetzt 2 Partien. An sich, okay, kann man machen. Cernak ist, glaube ich, auch leicht angeschlagen jetzt, also wird wahrscheinlich, denke ich mal, eine Concussion haben. Das macht Sinn, nur was mir daran jetzt schon wieder so ein bisschen Bauchschmerzen macht an der Geschichte ist, sie benutzen es zu 100%, ich habe bei Twitter, habe ich glaube ich geschrieben, zu 99%, ich bin mir zu 100% sicher, dass das kein Standard sein wird. Weil wenn das ein Standard ist, Steinberg ist ein Spieler, keine Historie, gerade neu in der Liga, jemand, der sich etablieren will, übermotiviert, alles keine Frage. Also ne, grundsätzlich die 5 plus Spieldauer, die 2 Spiele, auch in Ordnung. Beim nächsten Mal oder bei der übernächsten Entscheidung könnte man das als Referenz ranziehen und es passt überhaupt nicht. Garantie. Von mir eine Garantie dafür, dass ich irgendwann in den nächsten Monaten drüber spreche. Ähnliche Situation, wenn Steinberg 2 Spiele bekommt, müssen andere Spieler 1, 2, 5 Spiele bekommen. Wird nicht der Fall sein, weil die NHL da würfelt und weil das insgesamt keinen Sinn macht. Ne? Nochmal, die Entscheidung an sich, allein gesehen, ja, alles in Ordnung, kann man so machen. Ich fand übrigens, das fand ich an der Stelle dann schon wieder traurig, es gab Sekunden vorher auch einen Check, ich will mal einmal gucken, wer das war, habe ich mir jetzt nicht direkt gemerkt, und zwar auch ein Check von der Avalanche, wo Ryan McDonagh in die Bande gecheckt wurde von hinten, wo es keine Strafe gab. Da gab es nicht mal 2 Minuten für, da gab es dann zwar einen Review wegen Major Penalty und dann haben sie gesagt, nee, ist kein Major und da es kein Major war, konnten sie nicht 2 Minuten geben, also entweder musst du halt entsprechend gleich die Strafe geben, dann kannst du sagen, es sind 2, 4 oder gar nichts. Chris Wagner war es, der den Check gefahren hat, gegen McDonagh. McDonagh steht halt auch mit dem Rücken zu ihm, er sieht Numbers, Chris Wagner checkt ihn da rein mit dem Kopf zuerst, das ist für mich auch eine Spieldauer. Also da sind wir dann wieder bei dem Punkt, da wird dann nicht die Spieldauer entschieden, auch da jede Wette. Sie haben es nicht gemacht, weil sie sonst in einer Szene, also die Abfolge war so, das war der Check von Wagner gegen McDonagh, dann lief das Spiel weiter und dann war der Check von Steinberg gegen Cernak und dann war die Unterbrechung. Das heißt, die Schiedsrichter hätten in einer Unterbrechung 2 Spieler mit 5 plus Spieldauer rausschmeißen müssen. Das haben sie nicht gemacht. Kann ich dir garantieren, wenn es die 2. Strafe nicht gibt, wird für den ersten 5 plus Spieldauer gegeben. Das ist auch wieder so ein Problem, wo ich sage, für mich waren beides Spieldauer. Für mich ist fast der erste noch ist auf einer ähnlichen, auf einem ähnlichen schlechten Niveau wie der von Steinberg, der von Wagner, weil er ihn von hinten trifft, weil er mit dem Kopf dagegen geht. Wir hatten vor ein paar Jahren, da komme ich immer wieder drauf zurück, die Szene von Eberle gegen Cogliano, wo er ihm den Nacken bricht. Da gab es gar nichts, stimmt, nein, da gab es 2 Minuten, ansonsten nichts. In der Szene gibt es jetzt nicht mal 2 Minuten von einem Major und einer Suspension, mal abgesehen, es gab auch keinen Fine. Also das ist auch wieder so ein Punkt. Was war das dann? War das eine faire Aktion, wo sich McDonagh verletzt hat? Hat sich verletzt, weil er zu doll gegens Glas geguckt hat oder wie? Also ja, das tut mir leid, das war schon wieder etwas, wo ich ein bisschen verwirrt war und da fehlt mir dann einfach die Konstanz. Das ist ehrlich so ärgerlich, weil die 2. Entscheidung bei dem Check von Steinberg, die ist gut, die ist richtig und dann hast du gleich Sekunden vorher eigentlich etwas, wo die NHL und das Player Safety Department und alle Beteiligten da einfach wieder einen Fehler machen. Also, naja, meiner Meinung nach muss das nicht sein. Gut, aber damit würde ich sagen, steigen wir noch schnell ein in das NHL Stat Pack. Das hatte ich euch ja angekündigt am Anfang der Folge, ist ja doch relativ lange jetzt geworden mit den vielen Verträgen. Ja, und man muss grundsätzlich sagen, die NHL hatte einen richtig guten Start in die Saison. Die Auslastung der Hallen lag bei 96%. Wobei ich gefühlt sagen muss, ich war ja jetzt bei 4 Spielen dabei. 96% hätte ich da jetzt nicht unterschrieben, aber gut, war ja nur ein kleiner Teil. Also sehr, sehr gute Auslastung. Es gab ein paar Highlights, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Es gab einige Streaks zu Beginn, die von McCarr und McKinnon sind beide noch aktiv, meine ich. Beide 11 Spiele die ersten 11 Spiele mit einem Punkt. Und Cale Makar ist sehr hoch jetzt im Ranking bei den Verteidigern mit 11 Partien in Folge zum Saisonstart mit einem Punkt. Gab einige Headchecks. Und was ich persönlich wirklich positiv finde, ist, das Scoring ist weiterhin oben. 6,5 Tore pro Partie, das ist der höchste Wert seit 1995-96. Es gab schon 3 Partien, wo ein Team 3 oder mehr Tore aufgeholt hat. Es gab 40% der Partien, wo ein Team irgendeinen Rückstand aufgeholt hat, um dann zu gewinnen. Also das macht schon richtig, richtig Spaß, finde ich, weil man einfach nicht unbedingt vorhersagen kann, ob die Teams die Spiele auch gewinnen. Und das war für mich sehr, sehr positiv. Wir hatten ein Goalie-Goal von Philipp Gustafsson, der gegen die St. Louis Blues einen Treffer erzielt hat. Und wir hatten einige Meilensteine, also das ist natürlich auch ein Meilenstein, aber auch einige Meilensteine von Superstars. Da wäre natürlich allen voran das Spiel zu nennen, der Pittsburgh Penguins gegen die Buffalo Sabres, wo Crosby Punkt Nummer 1600 gemacht hat als 10. NHL-Spieler. Evgeny Malkin hat 500 Tore voll, hat da auch einen Assist bekommen wieder von Crosby, fand ich sehr, sehr passend, war für mich natürlich ärgerlich, da hatte ich so ein bisschen drauf gehofft, dass das in der Partie passieren könnte, bei der ich dann in Pittsburgh war, aber trotzdem war das da schon ziemlich cool zu sehen, auch dann in den USA vor Ort zu sein bei so einem Jubiläum. Alex Ovechkin ist in den 700 und 700 Club reinbekommen, das heißt, er ist der 6. Spieler, der 700 Tore und 700 Vorlagen hat. Da könnt ihr mal kurz einmal selber überschlagen, ob ihr alle 5 anderen zusammenbekommt. Und dann sage ich dabei gleich, nein, Mario Lemieux ist da nicht mit dabei, wenn man jetzt zum Beispiel auch das Thema Pittsburgh erwähnt. Also überlegt doch einfach mal noch eine ganz kurze Trivia. Wer sind die 5 anderen Spieler mit 700 Vorlagen und 700 Toren? Und was gibt's sonst noch zu sagen zu dem Monat? Ja, Hendricks hatte ich erwähnt. Es gab natürlich dann von den jungen Spielern einige, die ihre ersten Tore gemacht haben. Callum Ritchie, Matvei Michkov, Will Smith und so weiter. Macklin Celebrini, also alle mit guten Auftakten als Rookies. Celebrini ist jetzt mittlerweile auch wieder gesund. Der hatte sich ja gleich, nachdem er ein gutes erstes Spiel hatte, verletzt. Also das war ein bisschen ärgerlich. Natürlich hatten wir ja auf der einen Seite bittersweet, muss ich sagen, einige sehr, sehr schöne Tributes an die Gaudreau-Brüder, an Johnny und Matthew, allen voran natürlich dann das erste Heimspiel der Columbus Blue Jackets, wo ja die beiden, mit denen er zusammengespielt hat, dann da auch im Zusammenspiel den Puck einfach hingelegt haben, dahin, wo Johnny Gaudreau sonst gestanden hätte, und sie haben 13 Sekunden runterticken lassen. Also das fand ich eine sehr, sehr schöne Aktion, so schlimm das Thema war und so schlimm die ganze Situation dann ist für alle Beteiligten, war das zumindest etwas, wo ich gesagt habe, okay, da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht, aber auch die anderen Sachen, also war alles, fand ich, mit Sinn, man hat nachgedacht, man hat versucht, da auch den beiden gerecht zu werden, das fand ich bisher alles sehr, sehr positiv, also da auch Hut ab, das ist nicht einfach, finde ich, ne? Es gibt da auch die Möglichkeit, dass man das Ganze dann irgendwo in den Sand setzt und da eben nicht so in der Form entsprechend auch in Erinnerung dann den beiden gerecht wird, vor allem dann auch Johnny Gaudreau, wie das jetzt in dem Fall der Fall war. Also das fand ich sehr, sehr positiv. Und damit kommen wir jetzt schnell zur Auflösung der kleinen Trivia-Frage. Also Alex Ovechkin, aktuell steht er bei 858 Toren, 702 Vorlagen. Er hat übrigens mit Abstand die wenigsten Vorlagen dieses, ja, 6-Personen-Clubs jetzt. Und natürlich an 1 Wayne Gretzky, gar keine Frage. Dann Jaromir Jagr, dann Gordie Howe, Marcel Dion und Phil Esposito. Das sind die 5, die vor Alex Ovechkin im 700 und 700 Club waren. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie weit Ovechkin dann noch klettern kann in der Spielzeit. Und auf die Washington Capitals, da gehe ich dann, denke ich mal, in der nächsten Folge ein, meine Idee ist jetzt, 1, 2, vielleicht auch 3 Folgen zu machen, um euch ein bisschen abzuholen, was die einzelnen Teams betrifft. Ich habe es ja erwähnt, der erste Kalendermonat ist durch. Die allermeisten Teams haben jetzt auch schon 10 oder mehr Partien absolviert, also da ist auch jetzt etwas Aussagekraft hinter den Leistungen. Man kann jetzt schon ein bisschen sagen, war ein guter Start, war ein schlechter Start, woran lag es denn vielleicht bisher? Und das soll das Thema der nächsten Sendung sein. Und da wäre natürlich hilfreich, wenn ihr auch Fragen habt oder selber Anmerkungen habt und sagt, hey, das fand ich toll, der Spieler ist sehr gut gestartet, was hältst du davon? Oder warum lief es bei meinem Team noch nicht so, obwohl sie im Sommer den und den geholt haben? Und so weiter und so weiter. Das sind die Sachen, auf die ich baue von euch. Das wäre super schön, wenn ihr mir da Fragen, Ideen und Anmerkungen schickt. @lars-info@sportpassion.de. Und das Gleiche gilt auch für Rubriken. Ich habe es in der einen der letzten Folgen schon mal erwähnt, dass ich überlege, so ein paar regelmäßige Rubriken einzuführen. Vielleicht sowas wie ein Power Ranking. Vielleicht auch ein Game of the 2 Weeks oder Game of the Month. Hatte ich ja da auch als Vorschlag gemacht. Auch da, wenn ihr Ideen habt, weiß ich nicht, Spieler des Monats, Torhüter des Monats, Team des Monats, ob ich sowas machen soll, einfach dann mal auch ein Spotlight auf die Mannschaften. Sehr, sehr gerne. Eure Ideen helfen mir, die Sendung so zu gestalten, dass es euch dann auch wieder interessiert. Deswegen nochmal @lars-info@sportpassion.de oder wie das viele auch schon gemacht haben bei Instagram, einfach nach Sportpassion suchen und mir dann eine Nachricht schicken. Und für heute sage ich jetzt erstmal, nachdem es dann doch eine Dreiviertelstunde geworden ist, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.